Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Marion Kuhl. Wir haben für Sie Exerzitien von Kardinal Raniero Cantalamessa, dem Prediger des päpstlichen Hauses, vor einigen Jahren aufgenommen. Erfüllt mit der Kraft aus der Höhe, so heißt diese Exerzitienreihe. Heute der 8. Teil, und in diesem geht es um das Thema Gebet und Heiliger Geist, das Gebet in der Heiligen Schrift. Sie hören einen Vortrag von Kardinal Cantalamessa, übersetzt hat für Sie Ingrid Stamper.
Cominciamo ascoltando un testo.
Auch heute beginnen wir, indem wir einen Text hören.
Si tratta della testimonianza di uno degli studenti americani.
Es handelt sich um das Zeugnis eines der amerikanischen Studenten,
che aveva preso parte al primo ritiro carismatico nella Chiesa Cattolica.
Der an dem ersten charismatischen Einkehrtag der katholischen Kirche teilgenommen hatte.
E scrisse una lettera dopo questo avvenimento a un amico.
Nach diesem Ereignis schrieb er einen Brief an einen Freund.
E gli dice quali sono stati i frutti di questa esperienza.
Und er sagt ihm, welches die Früchte dieser Erfahrungen sind.
Questo avvenne nel 1967.
Es geschah 1967. Unser Glaube ist lebendig geworden. Unser Glauben ist zu einer Art Kennen geworden. Auf einmal ist das Übernatürliche wirklicher geworden als das Natürliche. Kurz, Jesus ist für uns eine lebendige Person. Versuche einmal, das Neue Testament zu öffnen und es so zu lesen, als sei jedes Wort, jede Zeile buchstäblich wahr, und zwar jetzt. Das Gebet und die Sakramente sind wirklich unser tägliches Brot geworden und nicht oberflächliche, fromme Übungen. Eine Liebe zur Schrift, die ich niemals für möglich gehalten hätte, eine Veränderung unserer Beziehungen zu den anderen, ein Bedürfnis und eine Kraft, Zeugnis zu geben, weit über alle Erwartungen hinaus. All das ist ein Teil unseres Lebens geworden. Die anfängliche Erfahrung der Geisttaufe hat uns keine besondere äußere Empfindung vermittelt, aber das Leben ist überströmt worden von Ruhe, von Zuversicht, Freude und Frieden. Zu Beginn jedes Treffens haben wir das Veni Creator gesungen und dabei das, was wir sagten, sehr ernst genommen, und wir sind nicht enttäuscht worden. Wir sind auch überflutet worden von Charismen, und all das versetzt uns in eine vollkommene ökumenische Atmosphäre.
E cantiamo anche noi Veni Creator, allora.
Und singen also auch wir Veni Creator jetzt.
La quinta strofa.
Die fünfte Strophe.
Ostem rebellas longius.
Ostem rebellas longius. Pacemque dones protinus.
Halte den Feind von uns fern, schenke uns bald den Frieden. Mit dir als vorausgehendem Führer werden wir jedes Übel vermeiden. Questo studente,
dieser Student,
diceva che cantavano il Veni Creator,
sagte, dass sie das Veni Creator gesungen haben,
però prendevano sul serio le parole che dicevano.
Aber sie nahmen die Worte, die sie sagten, ganz ernst.
Nella mia regione, io sono dell'Italia centrale.
In meinem Land, ich komme aus Mittelitalien.
Quando ero ragazzo io, c'era questa abitudine.
Als ich junge war, da gab es die Gewohnheit.
Se due amici uscivano dalla messa la domenica insieme,
wenn zwei Freunde gemeinsam aus der Messe kamen,
e uno dei due arrivava a casa, passava davanti a casa sua,
und einer der beiden kam bei seinem Haus nun an,
invitava l'altro a entrare e mangiare con lui.
Dann lud er den anderen ein, mit ihm zusammen zu kommen und etwas zu essen.
E l'altro regolarmente si scusava.
Und der andere regelmäßig, der entschuldigte sich.
Cioè, no, mia moglie mi aspetta a casa,
no,
un'altra volta.
Danke schön, also meine Frau wartet auf mich zu Hause, ein andermal.
Questa era la risposta scontata.
Das war die normale, erwartete Antwort.
Tanto che l'altro sarebbe rimasto piuttosto sconcertato.
So, dass der andere eher erschüttert gewesen wäre.
Se l'amico avesse detto, sì, sì, vengo proprio volentieri.
Wenn der Freund gesagt hätte, ja, ja, ich komme ganz gern.
Erano inviti formali, non reali.
Das waren formale Einladungen, nicht wirkliche.
E chissà che quando noi diciamo allo Spirito vieni, visita.
Und wer weiß, wenn wir zum Heiligen Geist sagen, komm, besuche.
Sono inviti come questi.
Sind vielleicht Einladungen genau wie diese.
Cioè, non pensiamo che lo Spirito Santo veramente è pronto ad accettare.
Das heißt, wir denken nicht daran, dass der Heilige Geist wirklich bereit ist zu kommen.
Oppure noi diciamo allo Spirito Santo, vieni, visita.
Oder wir sagen zum Heiligen Geist, komm, besuche.
Però niente di strano, mi raccomando.
Aber bitte keine Merkwürdigkeiten.
Se lo Spirito viene, dobbiamo lasciargli libertà.
Wenn der Geist kommt, dann müssen wir ihm die Freiheit lassen.
Dobbiamo dargli la piena libertà.
Müssen wir ihm die volle Freiheit lassen.
Diciamo una parola su questa strofa.
Sagen wir ein Wort zu dieser Strophe.
Ancora si parla del rapporto personale tra lo Spirito Santo e ogni battezzato, ogni credente.
Noch ist die Rede von der persönlichen Beziehung des Heiligen Geistes zu jedem Glaubenden.
Però non più nelle diverse dimensioni della persona.
Aber nicht mehr in den verschiedenen Dimensionen des Menschen.
L'intelligenza, il cuore, il corpo.
Intelligenz, Herz, Leib.
Ma nelle situazioni della vita.
Sondern in den verschiedenen Lebenssituationen.
E due situazioni sono messe in rilievo.
Und zwei Situationen sind hervorgehoben.
Che poi riassumono tutte le situazioni della nostra esistenza.
Die dann im Grunde genommen alle Situationen unseres Lebens zusammenfassen.
La lotta contro il male.
Der Kampf gegen das Böse.
E il discernimento, la scelta tra diversi beni.
Und die Unterscheidung, die Wahl zwischen verschiedenen guten Dingen.
In fondo, si tratta di questo.
Im Grunde handelt sich alles immer um das.
Le prime due righe parlano della lotta contro il male.
Die ersten beiden Zeilen sprechen vom Kampf gegen das Böse.
E le due ultime righe parlano dello spirito guida nel discernimento, come nostra guida.
Und die beiden letzten Zeilen sprechen vom Heiligen Geist als Führer in unseren Unterscheidungen.
La traduzione di Goethe dice,
die Übersetzung von Goethe sagt,
den Feind bedränke, treib ihn fort, dass uns des Friedens wir erfreuen und so an deiner Führerhand dem Schaden überall entgehen. È uno dei pochi testi questo.
Dieser ist einer der wenigen Texte.
Dove si mette in rilievo l'azione dello Spirito Santo nella lotta contro il maligno.
Wo das Wirken des Heiligen Geistes im Kampf gegen den Bösen hervorgehoben wird.
Il nemico di cui si parla nella prima riga.
Der Feind, von dem in der ersten Zeile die Rede ist.
È in primo luogo il demonio, Satana.
Ist in erster Linie der Dämon Satan.
Sappiamo che ci sono dietro delle citazioni bibliche.
Wir wissen, dass dahinter biblische Zitate stehen.
La prima lettera di Pietro dice: siate sobri e vigilate.
Der erste Petrusbrief sagt, seid nüchtern und wachsam.
Perché il vostro nemico, il diavolo,
denn euer Feind, der Teufel,
come un leone ruggente vi gira intorno.
Ist um euch wie ein brüllender Löwe.
Beh, ci domandiamo, esiste questo nemico Satana?
Also wir fragen uns, existiert dieser Feind Satan überhaupt?
Come sapete il mondo d'oggi, specialmente il mondo colto,
wie Sie wissen, die Welt von heute, vor allen Dingen die der Gebildeten,
ha difficoltà a credere nell'esistenza del demonio.
Hat Schwierigkeit an die Existenz des Dämons zu glauben.
E spiega con l'idea dell'alienazione collettiva.
Er wird erklärt mit der allgemeinen Entfremdung
und altri mali umani
und anderen menschlichen Übeln.
Paolo VI ricordò che Satana esiste.
Paolo VI erinnerte daran, dass Satan existiert.
Ed è una potenza pervertita e pervertitrice.
Und dass es eine Existenz ist, die pervers ist und die pervers macht.
Se non si ammette l'esistenza del nemico di Satana, non si capisce in gran parte l'opera di Cristo.
Wenn man die Existenz Satans nicht zugibt, dann versteht man nicht das Werk Christi.
Io ho una spiegazione perché i doti hanno difficoltà a credere nel demonio.
Ich habe eine Erklärung, warum es den Gelehrten schwerfällt, an die Existenz des Dämons zu glauben.
Perché loro cercano le prove dell'esistenza di Satana.
Sie suchen die Beweise für die Existenz Satans.
Nei libri.
In den Büchern.
Nelle biblioteche.
In den Bibliotheken.
Nelle tradizioni etnologiche e religiose del mondo.
In ethnologischen und religiösen Traditionen der Welt.
Mentre a Satana non interessano i libri.
Während Satan die Bücher nicht interessieren.
Non si interessano le biblioteche universitarie.
Er interessiert sich nicht für die Universitätsbibliotheken.
Interessano le anime.
Er interessiert sich für die Seelen.
E quando si comincia ad avere un po' familiarità con la storia delle anime.
Und wenn man ein bisschen vertraut ist mit der Geschichte der Seelen.
Allora sì che si sperimenta l'esistenza di Satana.
Dann erfährt man sehr wohl die Existenz von Satan.
Soprattutto non le anime dei peccatori.
Vor allen Dingen nicht in den Seelen der Sünder.
Le prove più evidenti dell'esistenza di Satana.
Die offensichtlichsten Beweise der Existenz Satans.
Non sono i posseduti dal demonio.
Sind nicht die Besessenen.
Dove spesso effettivamente la spiegazione può essere patologica.
Wo tatsächlich sehr oft eine pathologische Erklärung gültig sein kann.
La prova più grande è nella vita dei santi.
Der größte Beweis befindet sich im Leben der Heiligen.
Anche nel Vangelo la prova maggiore è quando Satana lotta con Gesù nel deserto.
Auch im Evangelium ist der größte Beweis der Moment, als Satan mit Jesus kämpft in der Wüste.
Più che le liberazioni degli ossessi.
Viel mehr als die Befreiung der Besessenen.
La vita dei santi è piena di queste testimonianze.
Das Leben der Heiligen ist voll dieser Zeugnisse.
Ed erano persone quanto mai equilibrate, serene, non erano persone nevrotiche.
Und es waren sehr ausgeglichene, gelassene Persönlichkeiten, nicht etwa Neurotiker.
San Francesco d'Assisi.
Der heilige Franz von Assisi.
Che aveva un tale spirito così aperto.
Der so einen offenen Geist hatte.
Un giorno disse al suo compagno.
Sagte einmal zu seinem Gefährten.
Se i frati sapessero quali tribolazioni io ricevo da Satana.
Wenn die Brüder wüssten, welche Mühen und Ängste und Quälereien ich von Satan erhalte.
Non ce ne sarebbe uno che non si metterebbe a piangere per me.
Gäbe es keinen, der nicht anfangen würde, meinetwegen zu weinen.
La vita del curato d'Ars.
Das Leben des Pfarrers von Ars.
Santa Caterina da Siena finì quasi martire di Satana.
Die heilige Katharina von Siena endete gleichsam als Märtyrerin des Teufels.
Di tormenti. Yeah. Anche Padre Pio lottato con il demonio.
Auch Pater Pio.
Però noi cristiani abbiamo una buona notizia, come sempre.
Aber wie immer, wir Christen haben eine gute Nachricht.
E la buona notizia è che Gesù ha vinto il demonio.
Und die gute Nachricht ist die, dass Jesus den Dämon besiegt hat.
E adesso il demonio, quello che fa, ridonda a beneficio dei santi.
Und das, was Satan jetzt tut, bringt letztlich Gutes für die Heiligen.
San Paolo dice,
der heilige Paulus sagt,
perché io non montassi in superbia a causa delle rivelazioni che ho ricevuto,
damit ich wegen der empfangenen Offenbarungen nicht in Hochmut verfalle,
Dio mi ha messo accanto un messaggero di Satana.
Hat Gott mir einen Boten Satans zur Seite gegeben.
Ecco, serve dunque a tenerlo in umiltà.
Eben, er dient dazu, ihn in der Demut zu halten.
C'è un canto negro spiritual in America.
Es gibt ein negro spirituel in America.
A me piacciono tanto questi canti.
Mir gefallen diese Gesänge sehr.
Perché sono pieni di fede nati dalla sofferenza.
Denn sie sind voller Glauben und sind geboren aus dem Leiden.
Allora le parole dicono.
Diese Worte sagen.
Il vecchio Satana è matto, è pazzo.
Der alte Satan ist verrückt.
Ha sparato un colpo per distruggere la mia anima.
Er hat geschossen, um meine Seele zu zerstören.
Però ha sbagliato la mira.
Aber er hat das Ziel verfehlt.
E ha distrutto il mio peccato.
Und er hat meine Sünde zerstört.
Il cristianesimo non è una religione dualistica.
Das Christentum ist keine dualistische Religion.
Noi non crediamo in due principi uguali opposti.
Wir glauben nicht an zwei gleichrangige, gegensätzliche Prinzipien.
Principio del bene e del male.
Das Prinzip des Guten, das Prinzip des Bösen.
Esiste un solo Signore.
Es existiert ein einziger Herr,
che ha vinto Satana,
der Satan besiegt hat,
e che vuole dare a noi la possibilità di vincere anche noi Satana.
Und der uns die Möglichkeit geben will, ebenfalls Satan zu besiegen.
Certo, nella maggioranza dei casi Satana non viene di persona.
Natürlich, in der Mehrheit der Fälle kommt Satan nicht persönlich.
Io conosco situazioni in cui interviene di persona.
Ich kenne Situationen, in denen er wirklich persönlich eingreift.
Lui agisce di solito attraverso i suoi alleati.
Gewöhnlich handelt er über seine Verbündeten.
Che sono il mondo, la cultura,
nämlich die Welt, die Kultur.
Lo spirito del tempo.
Der Zeitgeist.
Heinrich Schlier ha scritto un saggio meraviglioso su questo.
Heinrich Schlier hat darüber einen wunderbaren Aufsatz geschrieben.
Come il demonio agisce attraverso lo spirito del mondo.
Wie der Dämon über den Zeitgeist wirkt.
Quello che Paolo chiama lo spirito dell'aria che gira nell'aria.
Was Paulus den Geist der Lüfte nennt.
Cioè una cultura che a un certo momento diventa così potente.
Das heißt eine Kultur, die an einem gewissen Punkt so mächtig wird.
Da far apparire come pazzo chiunque non si adegua a quella cultura.
Dass sie jeden, der sich ihr nicht angleicht, als Verrückten darstellt.
E oggi questo spirito dell'aria veramente agisce letteralmente nell'aria.
Und heute wirkt dieser Geist der Lüfte wirklich wörtlich in den Lüften.
Attraverso le onde della radio, televisione, internet.
Über die Wellen von Radio, Fernsehen, Internet.
Che sono buone.
Die an sich gut sind.
Però si può fare uso cattivo.
Aber man kann sie zum Schlechten gebrauchen.
Dunque c'è lo spirito del mondo, c'è la carne.
Also, es gibt den Zeitgeist, es gibt das Fleisch.
Noi chiediamo allo Spirito Santo di assisterci in questa lotta.
Und wir bitten den Heiligen Geist, uns in diesem Kampf beizustehen.
Bene, passiamo adesso al nostro tema.
Nun gehen wir zu unserem Thema über.
Va bene, leggo io con qualche sbaglio di tedesco.
Also gut, jetzt lese ich mal mit einigen Fehlern im Deutschen.
Siamo agli Atti, capitolo secondo, versetti 41 fino a 47.
Wir sind in der Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 41 bis 47.
Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an dem Gebet. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut, und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot. Ricordate quello che dicevo primo giorno?
Erinnern Sie sich an das, was ich am ersten Tag sagte?
Che i primi cristiani facevano la liturgia della parola nel tempio.
Dass die ersten Christen den Wortgottesdienst im Tempel hielten.
E poi si riunivano nelle case per la frazione del pane, cioè l'Eucaristia.
Und sich dann in den Häusern versammelten, um die Eucharistie zu feiern.
E qui abbiamo la prova.
Das ist genau hier haben wir den Beweis.
Tag für Tag verharrten sie anmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk geliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Abbiamo la descrizione della prima comunità cristiana.
Hier haben wir die Beschreibung der ersten christlichen Gemeinde.
E così abbiamo visto come nasce, come sempre rinasce una comunità cristiana.
Und so haben wir ein Beispiel, wie immer eine christliche Gemeinde entsteht.
C'è la preghiera perseverante.
Ist das durchhaltende Gebet.
La venuta dello Spirito.
Das Kommen des Geistes.
L'annuncio di Cristo.
Die Verkündigung Christi.
Il pentimento.
Die Reue.
Perdono dei peccati.
Die Vergebung der Sünden.
E nasce la comunità cristiana.
Und es entsteht die Gemeinde der Christen.
Di questa comunità sono messi in luce gli elementi costitutivi.
Von dieser Gemeinde sind nun hervorgehoben die konstitutiven Elemente.
Soprattutto tre.
Vor allem drei.
L'insegnamento degli apostoli.
Die Lehre der Apostel.
Dunque la parola di Dio.
Also das Wort Gottes.
La frazione del pane, l'Eucaristia.
Das Brechen des Brotes, also die Eucharistie.
E la preghiera.
Und das Gebet.
Ora io ho parlato un po' dell'Eucaristia durante le omelie.
Nun, ich habe in der Eucharistiefeier etwas über die Eucharistie selbst gesagt.
Sulla parola di Dio e quello che abbiamo fatto durante queste nostre meditazioni.
Über das Wort Gottes haben wir gesprochen während unserer Meditationen hier.
Vorrei dedicare questa meditazione alla preghiera.
Diese Meditation möchte ich jetzt dem Gebet widmen.
Perché la preghiera ha una importanza universale per tutto.
Denn das Gebet hat eine universelle Bedeutung für alles.
Nella sua bellissima lettera Novo Millennio in Eunte,
in seinem sehr schönen Schreiben Novo Millennio in Eunte,
il Papa Giovanni Paolo II dice che le comunità cristiane devono essere scuole di preghiera.
Sagt Papst Johannes Paul II, dass die christlichen Gemeinden Schulen des Gebetes sein müssen.
E che la preghiera è indispensabile per ogni cammino di santità.
Und dass das Gebet für jeden Weg zur Heiligkeit unverzichtbar ist.
Questi dei primi discepoli di Gesù.
Die ersten Jünger Jesu.
Si dice che prima della Pentecoste erano unanimi e perseveranti nella preghiera.
Von ihnen wird gesagt, dass sie ein Herz und eine Seele waren und im Gebet durchhielten.
E anche dopo aver ricevuto lo Spirito Santo leggiamo che erano perseveranti nella preghiera.
Und auch nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, heißt es, dass sie ausdauernd im Gebet sind.
Però adesso la preghiera ha acquistato una dimensione nuova.
Aber jetzt hat das Gebet eine neue Dimension erhalten.
È una preghiera non più tanto di domanda, di petizione.
Es ist nicht mehr nur ein Gebet von Bitten.
È una preghiera di lode.
Es ist ein Lobgebet.
Lo Spirito Santo dà la preghiera di lode.
Der Heilige Geist schenkt das Lobgebet.
La preghiera di ringraziamento, di adorazione.
Das Gebet des Dankens und der Anbetung.
Anche Maria, appena ricevuto lo Spirito Santo nell'Annunciazione.
Auch Maria, sobald sie den Heiligen Geist in der Verkündigung empfangen hat.
Intona il Magnificat.
Stimmt das Magnificat an.
Che è un canto di lode, di benedizione.
Es ist ein Lobgesang, es ist des Lobpreises.
La preghiera nello spirito.
Das Gebet im Geist.
Di questo vorrei parlare.
Davon möchte ich jetzt sprechen.
E partiamo da due versetti di Paolo nella lettera ai Romani.
Gehen wir von zwei Versen des heiligen Paulus aus in seinem Römerbrief.
Capitolo ottavo è il grande capitolo sullo Spirito Santo nel Nuovo Testamento.
Das achte Kapitel ist das große Kapitel über den Heiligen Geist im Neuen Testament.
So nimmt sich auch der Geist unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Leggendo questo testo,
indem ich diesen Text lese,
un giorno io mi sono detto,
habe ich mir einmal gesagt,
se potessimo scoprire cosa dice lo Spirito Santo con questi sospiri, gemiti?
Wenn wir doch wissen könnten, was der Heilige Geist mit diesen unaussprechlichen Seufzern sagt.
Com'è questa preghiera che lo Spirito fa in noi?
Wie ist dieses Gebet, das der Heilige Geist in uns erzeugt?
Avremmo scoperto la preghiera più perfetta.
Dann, wenn wir das wissen könnten, hätten wir das vollkommenste Gebet entdeckt.
E mi venne la risposta.
Und mir kam die Antwort.
Certo che questo è possibile.
Natürlich ist das möglich.
È possibile sapere cosa dice lo Spirito Santo in questa preghiera inesprimibile.
Es ist möglich zu wissen, was der Heilige Geist in diesen unaussprechlichen Gebeten sagt.
Perché lo Spirito Santo che prega in noi in questo modo senza parole.
Denn der Heilige Geist, der in uns betet in dieser Weise ohne Worte.
È lo stesso che ha ispirato le preghiere della Bibbia.
Ist derselbe Geist, der die Gebete in der Bibel inspiriert hat.
E lo Spirito Santo non ha due tipi di preghiera diverse.
Und der Heilige Geist hat nicht zwei verschiedene Gebetstypen.
Allora, se vogliamo conoscere com'è la preghiera dello Spirito.
Wenn wir also wissen wollen, wie das Gebet des Geistes ist,
dobbiamo andare a scuola dalla Bibbia.
Müssen wir bei der Bibel in die Schule gehen.
Vedere come pregavano i grandi uomini di preghiera della Bibbia.
Sehen, wie die großen Beter der Bibel beteten.
Per esempio Abramo.
Zum Beispiel Abraham.
Abramo intercede per Sodoma e Gomorra.
Abraham tritt ein für Sodoma und Gomorra.
E dice a Dio.
Und er sagt zu Gott.
Io non posso credere che tu vuoi distruggere il giusto con il peccatore.
Ich kann nicht daran glauben, dass du den Gerechten mit dem Sünder zusammen umbringen willst.
Se ci sono 40 giusti a Sodoma,
wenn es 40 Gerechte da in Sodom gibt,
perdonerai?
Wirst du dann allen vergeben?
Però lui sa, Abramo sa che non ci sono 40 giusti.
Aber Abraham weiß, dass da 40 Gerechte gar nicht
allora
sind.
Allora dice, vedi come io sono ardito nel parlare con il mio Signore?
Dann sagt er also deswegen, sie, Herr, ich bin ein bisschen kühn im Sprechen
se
mit dem Herrn.
Se ci sono 30 giusti?
Wenn dann nun nur 30 sind.
E ogni volta Abramo dice, vedi come io sono ardito nel parlare con te?
Und jedes Mal nimmt er wieder auf, indem er sagt, sieh, wie dreist ich bin, wie kühn ich bin, indem ich mit dir spreche.
Cominciamo a capire che la preghiera biblica.
Da beginnen wir zu begreifen, dass das biblische Gebet
è una preghiera libera.
Ein freies Gebet ist.
Non c'è niente di quello spirito di servile, di timore.
Da ist nichts von diesem ängstlichen, unterworfenen Gebet.
Si dice Abramo parlava a Dio come un amico parla con l'amico.
Da heißt es, Abraham sprach mit Gott, wie ein Freund zu einem Freund spricht.
Diamo uno sguardo anche a Mosè.
Schauen wir auch auf Moses.
Mosè era un uomo di preghiera.
Moses war ein Mensch des Gebetes.
Più che un uomo d'azione.
Mehr als ein Mensch des Handelns.
Un giorno Mosè si trovava sul monte a pregare.
Einmal befand Moses sich auf dem Berg im Gebet.
Aveva pregato 40 giorni e 40 notti.
Er hatte 40 Tage und 40 Nächte lang gebetet.
Gli apparve il Signore.
Ihm erschien der Herr.
E gli disse.
Und er sagte ihm,
presto scendi,
geh schnell hinab,
perché il popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto,
denn das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast,
si è corrotto,
hat sich korrumpiert, non mi viene la parola,
si è fatto il vitello d'oro,
es hat sich ein goldenes Kalb gemacht,
però Mosè non scende dal monte.
Aber Moses steigt nicht hinab.
Al contrario, si mette a parlare con Dio.
Im Gegenteil, er fängt an, mit Gott zu sprechen.
E dice, no, Signore.
Und er sagt, nein, Herr.
Questo è il tuo popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto.
Das ist doch dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast.
Un braccio potente.
Mit starkem Arm.
E quando i rabbini commentavano questi passi,
und wenn die Rabbiner diesen Abschnitt kommentierten,
avevano capito cosa intendeva dire Mosè.
Dann haben sie begriffen, was Moses sagen wollte.
Mosè dice a Dio.
Moses sagt zu Gott.
Quando questo popolo è fedele, è il tuo popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto.
Wenn dieses Volk treu ist, dann ist es dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt
quando
hast.
Quando costruisce il vitello d'oro, diventa il mio popolo che io ho fatto uscire dall'Egitto.
Wenn es das goldene Kalb macht, dann ist es mein Volk, was ich aus Ägypten herausgeführt habe.
E Dio ricorre a una specie di seduzione.
Versucht jetzt Moses zu verführen.
Dice, lasciami libero.
Er sagt, lass mich frei.
Io distruggo questo popolo e faccio di te il capo di un popolo più grande.
Lass, dass ich dieses Volk zerstöre und aus dir mache ich ein anderes größeres Volk.
E Mosè risponde con una specie di ricatto.
Moses antwortet mit einer Art Vertrag.
Dice, no, non puoi fare questo, Signore.
Also besser als Vertrag ist Erpressung. Er sagt, nein, das kannst du nicht machen, Herr.
Perché i popoli intorno diranno,
denn die Völker ringsum, die werden sagen,
che non sei stato capace di introdurre questo popolo nel paese che avevi promesso ai padri.
Dass du nicht fähig warst, dieses Volk in das Land zu führen, das du ihnen versprochen hattest.
E Dio abbandonò il proposito di distruggere il popolo.
Und Gott ließ von seinem Vorhaben, das Volk zu zerstören, ab.
Si arrese a Mosè.
Er hat sich Moses ergeben.
Questo era quello che voleva Dio.
Das ist es, was Gott wollte.
Quello che è importante però è vedere la libertà di questi uomini.
Was aber dabei wichtig ist, ist die Freiheit dieser Menschen zu sehen.
Geremia arriva a dire, tu mi hai sedotto, Signore.
Jeremias geht so weit, dass er sagt, du hast mich verführt, Herr.
Però poi aggiunge, ma il mio cuore è con te, tu lo sai.
Aber dann sagt er, mein Herz ist bei dir, du weißt das.
Come si spiega questa preghiera ispirata allo Spirito Santo?
Wie erklärt sich dieses vom Heiligen Geist inspirierte Gebet?
Apparentemente è una preghiera che manca di rispetto a Dio.
Augenscheinlich ist es ein Gebet, das mangelnden Respekt vor Gott hat.
È che questi uomini hanno il loro cuore con Dio.
Es ist die Sache, dass diese Leute ihr Herz bei Gott haben.
Sono uomini religiosi.
Es sind wirklich religiöse Menschen.
Nel senso che Schleiermacher dava questa parola.
In dem Sinn, dass Schleiermacher diesem Wort gab.
E sie hanno quello che si chiama l'Abhängigkeitsgefühl.
Sie haben das Abhängigkeitsgefühl.
Cioè, hanno riconosciuto Dio come Dio.
Sie haben Gott als Gott erkannt.
E se stessi come creature.
Und sich selber als Geschöpfe.
Quindi possono parlare con Dio con questa libertà.
Und darum können sie mit Gott in dieser Freiheit sprechen.
Alle volte la loro lingua è magari contro Dio.
Manchmal ist ihre Sprache vielleicht gegen Gott.
O perlomeno ardita.
Oder zumindest kühn.
Per esempio in Giobbe.
Zum Beispiel auch im Buch Hiob.
Ma nel profondo del cuore loro sono sottomessi a Dio.
Aber im Herzen sind sie Gott unterworfen.
E per questo la preghiera può essere così, una preghiera libera.
Und darum kann es so ein freies Gebet sein.
La preghiera biblica non ha niente di quello che noi associamo con la parola preghiera.
Das biblische Gebet hat nichts von dem, was wir häufig mit dem Wort Gebet verbinden.
Specialmente nel linguaggio comune.
Vor allen Dingen im normalen Sprachgebrauch.
È tempo però di passare al Nuovo Testamento.
Nun ist es aber Zeit, dass wir zum Neuen Testament übergehen.
E troviamo Gesù.
Und da finden wir Jesus.
Il perfetto orante.
Der vollkommene Beter.
Colui il cui cuore era sempre unito al Padre.
Der, dessen Herz immer mit dem Vater vereint war.
Che faceva sempre la volontà del Padre.
Der immer den Willen des Vaters tat.
E per questo Gesù poteva dire al Padre, tu mi ascolti sempre.
Und darum konnte Jesus zum Vater sagen, du erhörst mich immer.
Perché lui è sempre sottomesso al Padre.
Denn er ist immer dem Vater untergeben.
Se avessimo tempo,
wenn wir Zeit hätten,
potremmo stare un momento a contemplare questo Gesù che prega.
Könnten wir einen Moment diesen Jesus betrachten, der betet.
Gesù passa molto più tempo nella preghiera che non nell'insegnare e fare miracoli.
Jesus verbringt viel mehr Zeit im Gebet als beim Wunderwirken oder beim Handeln.
Solo che spesso è nascosto tra le righe questo Gesù che prega.
Nur dieser betende Jesus ist häufig zwischen den Zeilen verborgen.
Una riga soltanto.
Eine Zeile nur.
Ma troviamo Gesù che prega di notte sulla montagna.
Aber wir finden Jesus, der die ganze Nacht auf dem Berg betet.
Sul fare del giorno al mattino prega sulla sponda del lago.
Am Anbruch des Tages betet er am Ufer des Sees.
E poi Gesù, oltre questa preghiera personale,
und außer diesem persönlichen Gebet,
partecipava anche alla preghiera liturgica.
Nahm Jesus auch an dem liturgischen Gebet teil.
Sapete che Gesù ha recitato anche lui il breviario?
Wisst ihr, dass auch Jesus Brevier gebetet hat?
Perché il nostro breviario,
denn unser Brevier,
cioè la liturgia delle ore,
das heißt das Stundengebet,
deriva dalla pratica ebraica,
stammt von der jüdischen Praxis,
di pregare tre volte al giorno,
dreimal am Tag zu beten,
al mattino, all'alba, nel pomeriggio durante il sacrificio del tempio,
am Nachmittag während des Tempelopfers,
e al tramonto del sole,
und beim Sonnenuntergang.
Ogni ebreo si fermava.
Jeder Jude hielt inne,
si voltava verso il tempio,
wendete sich in Richtung des Tempels,
e pregava Shema Israel,
und betete Shema Israele.
Gesù prega nello spirito.
Jesus betet im Geist.
Luca lo dice una volta.
Luca sagt es einmal.
Gesù esultò nello spirito e disse: Ti benedico, Padre.
Jesus jauchzte im Geist. Mir fehlt jetzt nicht die Einheitsübersetzung. Und sagte zum Vater:
Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra.
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde.
E adesso perché dobbiamo un po' sbrigarci, il tempo passa.
Und nun, denn wir müssen ein bisschen eilen, die Zeit vergeht.
Passiamo alla Chiesa.
Gehen wir zur Kirche über.
E qui troviamo di nuovo una bella notizia.
Und hier begegnen wir erneut einer schönen Nachricht.
La bella notizia,
die schöne Nachricht,
non consiste nel dire, ecco, abbiamo visto come lo Spirito prega nella Bibbia in Gesù.
Besteht nicht darin, dass wir sagen, jetzt haben wir gesehen, wie der Geist in der Bibel und in Jesus betet.
Adesso dobbiamo sforzarci di imitare la preghiera della Bibbia di Gesù.
Jetzt müssen wir uns anstrengen, dieses Gebet in der Bibel oder bei Jesus nachzuahmen.
Non è questa la buona notizia.
Das ist nicht die gute Nachricht.
La buona notizia,
die schöne Nachricht,
è che noi abbiamo ricevuto il dono della preghiera.
Ist, dass wir die Gabe des Gebetes erhalten
non
haben.
Abbiamo solo il dovere, il comando di pregare.
Wir haben nicht nur das Kommando, die Pflicht.
Abbiamo ricevuto la sorgente della preghiera.
Wir haben die Quelle des Gebetes empfangen.
Perché la sorgente della preghiera è lo Spirito Santo.
Denn die Quelle des Gebetes ist der Heilige Geist.
E noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo.
Und den haben wir empfangen.
Un giorno mi trovavo a predicare in Africa, in Etiopia.
Einmal war ich in Afrika, in Äthiopien, zu predigen.
In un villaggio dove non c'era.
In einem Dorf, wo es kein Wasser gab.
Le donne andavano a prendere acqua lontano portandolo sulla testa.
Die Frauen mussten weit gehen, das Wasser auf dem Kopf tragend herbeizuholen.
Un missionario italiano che aveva il dono di sentire la presenza dell'acqua sotto il suolo.
Ein italienischer Missionar, der die Gabe hatte, das Wasser unter der Erde zu spüren.
Disse che ci doveva essere una vena d'acqua sotto il villaggio.
Er sagte, dass da eine Wasserader unter dem Dorf sein müsste.
E avevano scavato un pozzo.
Und sie hatten einen Brunnen gegraben.
E quando arrivai io doveva cadere l'ultimo strato di terra.
Und als ich ankam, war gerade der Moment, als die letzte Erdschicht durchbohrt werden sollte.
Tutti erano eccitatissimi all'idea che se c'era l'acqua.
Alle waren ganz aufgeregt bei der Vorstellung, dass da wirklich Wasser sein könnte.
E c'era l'acqua.
Und es war wirklich Wasser.
Per la gente del posto era un miracolo.
Für die Leute vom Ort war das ein Wunder.
Tutta la notte suonavano i tamburi.
Die ganze Nacht haben sie auf den Trommeln geschlagen und gefeiert.
Perché loro andavano a prendere l'acqua lontano, acqua sporca.
Denn bis dahin mussten sie so weit gehen, das Wasser von fern zu holen, und dann war es auch noch verschmutztes Wasser.
E la sorgente era lì sotto il villaggio.
Und die Quelle war tatsächlich da in ihrer Nähe.
Basta scavare per tirarla fuori.
Es genügte da hineinzugraben und schon sie zu finden.
Bene, allora parlando ai missionari io di preghiera.
Also als ich dann zu den Missionaren über das Gebet sprach.
Disse, ecco, succede così anche a noi.
Dann habe ich gesagt, seht, dasselbe geschieht auch uns.
Quello era un tempo in cui i giovani dell'Europa andavano in Thailandia a imparare la preghiera dai Bonzi.
Das war die Zeit, wo die Jungen nach Thailand pilgerten, dort das Gebet zu lernen.
Dice, vede, ecco, si va a prendere l'acqua lontano e noi cristiani l'abbiamo qui nel cuore.
Und ich habe gesagt, sieht, man geht so weit, das Gebet zu lernen, und wir Christen haben es im Herzen.
Difatti, la prova che noi abbiamo la sorgente dello Spirito Santo.
Tatsächlich der Beweis, dass wir diese Quelle, den Heiligen Geist haben.
È quello che dice Paolo sia nella lettera ai Galati che ai Romani.
Ist das, was Paulus sowohl im Galater als auch im Römerbrief sagt.
Noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Figlio.
Wir haben den Geist des Sohnes empfangen.
Che prega in noi.
Der in uns betet.
E dice Abba Padre.
Und Abba Vater sagt.
La preghiera cristiana.
Das christliche Gebet.
È Gesù che continua a pregare col suo Spirito nel suo corpo.
Ist Jesus, der weiterhin im Geist, im Leib des Christen betet.
Difatti diceva Sant'Agostino.
Tatsächlich sagte der heilige Augustinus.
Come mai lo Spirito Santo nel nostro cuore grida Abba?
Wie ist es möglich, dass der Heilige Geist in unserem Herzen Abba, Vater sagt?
Qui c'è un problema teologico, diceva Agostino.
Augustinus sagte, hier haben wir ein theologisches Problem.
Lo Spirito Santo non è figlio del Padre.
Der Heilige Geist ist nicht Sohn des Vaters.
Procede dal Padre, però non è figlio.
Er geht aus dem Vater hervor, aber er ist nicht sein Sohn.
D'accordo?
Da sind Sie einverstanden?
Questa è la nostra teologia, vero?
Das ist unsere Theologie, ne?
Allora perché lo Spirito Santo si rivolge a Dio dicendo Abba?
Also, warum wendet sich der Heilige Geist an den Vater und sagt Vater?
Perché è lo spirito del figlio, lo spirito che si è storicizzato in Gesù nel figlio.
Weil es der Geist ist, der historisch gesehen Geist des Sohnes geworden ist.
E adesso prega in noi come spirito di Gesù.
Und jetzt betet in uns als Geist Jesu.
E come Gesù può dire Abba.
Und so wie Jesus Vater sagen kann.
Però la preghiera alle volte diventa problematica.
Jedoch manchmal wird das Gebet problematisch.
Anche per i santi.
Auch für die Heiligen.
Sto leggendo questi giorni quel libro su Madre Teresa.
Ich lese in dieser Zeit das Buch über Mutter Teresa von Calcutta.
Questo libro che ha rivelato la tremenda aridità in cui è vissuta per 50 anni questa donna.
Dieses Buch, das die entsetzliche Trockenheit offenbart hat, in der diese Frau für über 50 Jahre lang gelebt hat.
Dice che alle volte aveva paura di partecipare a un ritiro perché aveva terrore di trovarsi nella preghiera.
Sie hat gesagt, dass sie bisweilen Angst hatte, an Exerzitien bisschen teilzunehmen, weil sie fürchtete, sich dann wieder in dieser entsetzlichen Trockenheit im Gebet zu befinden.
Perché proprio nella preghiera sperimentava l'assenza di Dio.
Denn gerade im Gebet erfuhr sie die Abwesenheit Gottes.
E proprio quando la preghiera diventa difficile.
Es ist gerade dann, wenn das Gebet schwierig wird,
che ci dobbiamo ricordare di quello che dice Paolo.
Dass wir uns an das erinnern müssen, was Paulus sagt.
Lo spirito viene in soccorso della nostra debolezza.
Der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe.
E prega in noi.
Und betet in uns.
Anche se noi non sentiamo nulla.
Auch wenn wir nichts spüren.
Io a questo punto porto l'esempio di Beethoven.
Ich möchte an diesem Punkt das Beispiel von Beethoven anbringen.
Beethoven, come sapete, divenne sordo.
Beethoven, wie Sie wissen, wurde taub.
Immaginate per un musicista essere sordo.
Stellt euch vor für einen Musiker, dass er taub ist.
Fu per lui una prova tremenda.
Das war für ihn eine entsetzliche Prüfung.
Non scriveva la musica, ma lui non sentiva il suono.
Er schrieb die Musik, aber er hörte nicht den Klang.
Ma continuava a scrivere musica.
Aber er schrieb weiterhin Musik.
Sempre più bella.
Die immer schöner wurde.
Finché compose la nona sinfonia.
Bis er die neunte Sinfonie komponierte.
Con quell'inno alla gioia finale.
Mit diesem Hymnus an die Freude am Ende.
E io ho letto.
Ich habe gelesen.
Che quando la nona sinfonia fu eseguita per la prima volta.
Dass als die neunte Sinfonie zum ersten Mal aufgeführt wurde.
Alla fine dell'inno alla gioia ci fu un uragano di applausi.
Dann am Ende dieses Hymnus an die Freude war wirklich ein Sturm der Begeisterung des Applauses.
E Beethoven dirigeva l'orchestra.
Und Beethoven hatte das Orchester dirigiert.
Quindi voltava le spalle al pubblico.
Also das heißt, er hatte dem Publikum den Rücken zugewandt.
Qualcuno dell'orchestra gli tirò il mantello.
Jemand zupfte ihn am Mantel.
Perché si voltasse a ringraziare il pubblico.
Damit er sich umdrehte, um dem Publikum zu danken.
Lui non aveva gustato niente.
Er hatte nichts gehört, nichts genossen.
Ma il pubblico sì.
Aber das Publikum ja.
Per me è un esempio di quello che succede quando siamo nell'aridità.
Das ist für mich ein Beispiel für das, was geschieht, wenn wir uns in der Trockenheit befinden.
Noi non sentiamo nessuna dolcezza nelle parole che diciamo.
In den Worten, die wir sagen, empfinden wir keine Süßigkeit.
Però il pubblico lo sente.
Aber das Publikum hört es.
Il pubblico questa volta sono tre persone.
Und das Publikum besteht diesmal aus drei Personen.
Però che persone.
Aber was für Personen.
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Anzi, la preghiera in quei momenti è più pura.
Ja, das Gebet ist in diesen Gelegenheiten sogar reiner.
A volte, quando siamo in questa situazione di aridità, di difficoltà.
Manchmal, wenn wir uns in dieser Situation der Trockenheit und Schwierigkeit befinden,
i ruoli si invertono.
Kehren sich die Rollen um.
Dio diventa colui che prega.
Gott wird derjenige, der betet.
E noi quelli che sono pregati, a cui rivolge la preghiera.
Und wir diejenigen, an die sich das Gebet wendet.
Questo succede quando noi ci mettiamo in preghiera chiedendo a Dio qualcosa.
Das geschieht, wenn wir uns an Gott wenden und ihn um etwas bitten.
Per esempio che ci liberi da una croce.
Zum Beispiel, dass er uns von einem Kreuz befreit.
Da un collaboratore che non riusciamo a sopportare.
Von einem Mitarbeiter, den wir einfach nicht ertragen können.
E Dio ci chiede di in elemosina di accettare quella situazione.
Und Gott bittet uns dann wie um ein Almosen, das zu ertragen.
Bisogna stare attenti a non perdere questa occasione.
Man muss aufpassen, dass man solche Gelegenheiten nicht verliert.
Il poeta indiano Tagore.
Der indische Dichter Tagore.
Che non era cristiano, ma ha delle intuizioni cristianissime.
Der nicht Christ war, aber sehr christliche Eingebungen hatte.
Racconta questa storia.
Erzählt folgende Geschichte.
Un poema.
In einem Gedicht.
È un mendicante che racconta una sua vicenda.
Es ist ein Bettler, der seine Geschichte erzählt.
Dice: Io me ne stavo mendicando all'angolo della strada.
Er sagt, ich war an der Straßenecke und bettelte.
Quando udì il rumore di un cocchio.
Als ich das Geräusch einer Kutsche hörte.
E capì che era il cocchio del figlio del re.
Und ich begriff, dass es die Kutsche des Sohnes des Königs war.
Allora mi preparai a ricevere le elemosine più regali.
Da habe ich mich vorbereitet, die königlichsten Almosen zu empfangen.
Pensavo che non era neppur bisogno di chiedere le elemosine.
Ich dachte, das sei nicht einmal nötig, um Almosen zu bitten.
Che sorpresa quando tu arrivasti vicino a me.
Welche Überraschung, als du dann bei mir vorbeikamst.
Stendesti la mano.
Da strecktest du die Hand aus.
E mi dicesti, che cos'hai da darmi?
und sagtest, was hast du, was du mir geben kannst?
Io frugai nella mia bisaccia.
Da habe ich in meinem Rucksack gekramt.
E cercai più un grano di riso, il più piccolo.
Und suchte ein Reiskorn, das kleinste, was
e
ich hatte.
Lo diedi.
Und gab es dir.
Ma la sera.
Aber am Abend.
Che tristezza.
Welche Traurigkeit.
Quando vuotando il mio sacco.
Als ich meinen Sack ausleerte.
Mi accorsi che c'era un chicco di riso d'oro.
Sah ich, dass es ein goldenes Reiskorn darin gab.
Ma uno solo, il più piccolo.
Aber eines nur und das kleinste.
Come mi pentì di non aver dato tutto.
Wie habe ich bereut, dass ich nicht alles gegeben habe.
Perché l'avrei ritrovato tutto in oro.
Denn ich hätte alles in Gold wiedergefunden.
È quello che succede nella preghiera.
Das ist es, was im Gebet geschieht.
Gesù nel Getsemane anche lui chiese al Padre di allontanare il calice.
Jesus bat auch in Getsemani den Vater von ihm diesen Kelch fernzuhalten.
Però il Padre chiese a lui di accettare il.
Aber der Vater bat ihn zu akzeptieren.
Gesù ha accettato e Dio l'ha fatto Signore.
Jesus hat akzeptiert und Gott hat ihn zum Herrn gemacht.
Konkretamente cosa possiamo fare?
Also ganz konkret, was können wir tun?
Quando non possiamo dominare i nostri pensieri?
Wenn wir unsere Gedanken nicht beherrschen können?
Preghiamo con fratello corpo.
Beten wir dann mit Bruder Leib.
Perché spesso è più obbediente il corpo che non la fantasia.
Denn häufig ist der Leib gehorsamer als die Fantasie.
Noi non riusciamo a tenere ferma la nostra fantasia.
Es gelingt uns nicht, unsere Fantasie zu bremsen.
Però se diciamo al nostro corpo, inginocchiati.
Aber wenn wir zu unserem Leib sagen, knie dich hin.
Se diciamo alle nostre labbra, apriti.
Wenn wir zu unseren Lippen sagen, öffnet euch.
E di gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Und sagt, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Il corpo ci obbedisce.
Der Leib gehorcht uns.
Allora, alle volte bisogna pregare con fratello corpo.
Insofern muss man manchmal einfach mit Bruder Leib beten.
C'era un giovane monaco nel deserto.
Es gab einen jungen Mönch in der Wüste.
Che era distratto nella preghiera.
Der fürchterlich zerstreut war im Gebet.
Non riusciva a dominare i suoi pensieri.
Es gelang ihm nicht, seine Gedanken zu ordnen, zu beherrschen.
Andava dal suo direttore spirituale.
Und er ging zu seinem geistlichen Führer.
Dicendo, fammi andare a lavorare nell'orto, fammi fare qualcosa di utile.
Und sagte, lass mich im Garten arbeiten, lass mich irgendetwas Nützliches
perché
tun.
Perché intanto non riesco a dominare i miei pensieri.
Denn es gelingt mir nicht, meine Gedanken zu beherrschen.
E andò una volta, due volte.
Und er ging einmal, ging zweimal.
Alla fine il direttore gli disse.
Am Ende sagte ihm der Führer.
Se tu non riesci a dominare i tuoi pensieri.
Wenn es dir nicht gelingt, deine Gedanken zu beherrschen,
lascia che i pensieri vadano dove vogliano.
Dann lass, dass die Gedanken hingehen, wo immer sie wollen.
Però il tuo corpo non abbandoni la cella.
Aber dein Leib soll die Zelle nicht verlassen.
E alle volte anche noi dobbiamo fare così.
Und manchmal müssen auch wir das tun.
Stare in chiesa nel tempo stabilito.
An der festgesetzten Zeit in der Kirche bleiben.
Questa preghiera apparentemente povera.
Dieses augenscheinlich so arme Gebet.
È una preghiera che ci fa camminare nella santità.
Ist ein Gebet, das uns auf dem Weg der Heiligkeit vorankommen lässt.
Perché ci fa crescere nella umiltà.
Denn es lässt uns wachsen in der Demut.
E nella fiducia nello Spirito.
Und im Vertrauen auf den Geist.
Questo è il tempo in cui dobbiamo proprio fare assegnamento sullo Spirito che prega in noi.
Das sind die Zeiten, wo wir wirklich darauf vertrauen müssen, dass der Geist in uns betet.
Andiamo per esempio a dire la Messa.
Wenn wir zum Beispiel gehen, um die Messe zu zelebrieren.
O la Liturgia delle Ore.
Oder auch das Stundengebet.
E diciamo all'inizio, Signore.
Und sagen wir am Anfang, Herr.
Io mi unisco allo Spirito.
Ich vereinige mich jetzt mit dem Geist.
Voglio dirti tutto quello che lo Spirito intendeva nel suggerire queste parole.
Ich möchte dir all das sagen, was der Geist in diesen Worten sagen wollte.
E così preghiamo con Gesù.
Und so beten wir mit Jesus.
Termino.
Jetzt schließe ich.
Era ora, vero?
War Zeit, gell?
Momento, no. Termino, ma non subito. Tanti anni fa mi trovavo a fare un ritiro in un piccolo convento della Svizzera.
Vor vielen Jahren befand ich mich in einem kleinen Konvent in der Schweiz,
C'era una bambina di 4 anni.
Und da war ein Kind, ein kleines Mädchen von 4 Jahren.
Che era figlia di una collaboratrice della casa.
Die war die Tochter von einer der Mitarbeiterinnen in diesem Haus.
Quando lei veniva accompagnava la mamma.
Sie kam und begleitete die Mutter.
La mamma andava a lavorare in cucina.
Die Mutter ging, um in der Küche zu arbeiten.
La bambina correva subito nella chiesa, nella cappella.
Und die Kleine ging sofort in die Kirche.
Si metteva vicino a un frate che era lì in preghiera.
Si setzte sich neben einen Bruder, der dort, ein Frate, der dort betete.
Spesso si metteva accanto a me.
Häufig setzte sie sich neben mich.
4 anni aveva,
War 4 Jahre alt.
Congiungeva le mani.
Faltete die Hände.
Mi guardava.
Schaute mich an.
E diceva, su, fammi plegare.
Und sie sagte im Kinderdeutsch, lass mich beten.
Però non riusciva ancora a pronunciare la R, pregare.
Wie soll ich das jetzt sagen? Sie konnte noch nicht mal richtig das Wort aussprechen.
Allora diceva, fammi plegare.
Fammi plegare.
Perché lei era sicura che i grandi potessero farle pregare.
Denn sie war ganz sicher, dass die Großen das können und sie das deshalb bei ihr beibringen können.
Io spesso imito questa bambina.
Ich amo häufig dieses Kind.
Mi metto accanto nello spirito, accanto allo Spirito Santo.
Im Geist setze ich mich neben den Heiligen Geist.
Oppure alle volte accanto alla Madonna.
Oder manchmal auch neben die Mutter Gottes.
E dico fammi pregare.
Und ich sage, lehre mich beten.
Cerchiamo di farlo anche noi.
Versuchen wir, dass auch wir das tun.
Amen.
Das war hier bei Radio Horeb und Radio Maria ein Exerzitienvortrag von Kardinal Raniero Cantalamessa, dem Prediger des päpstlichen Hauses. Ein Vortrag, den er im Rahmen von Exerzitien an Priester und Diakone gehalten hat. Die Übersetzung war von Ingrid Stamper. Gerne können Sie die Exerzitienreihe oder diesen Vortrag bei uns in der Mediathek herunterladen unter www.horeb.org. Dass der Heilige Geist Sie immer tiefer in das Gebet einführt, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.